ladet Leute ein, seid selbst dabei und lasst euch von Jesus treffen, dort, wo ihr gerade steht. Auch die Schulkinder, eine Info an die Eltern, auch die Schulkinder unten im Kindergottesdienst werden diese Reihe mit uns gemeinsam erleben. Sie sprechen also heute auch über Thomas. Und deshalb gibt es auch auf dem Handout, das ihr nachher auch gerne mitnehmen könnt, eine Frage, die ihr als Eltern euren Kindern zu Hause stellen könnt. Und genauso haben die Kinder auch unten eine Frage bekommen, die sie auch euch stellen werden. Also stellt euch darauf ein, dass die Kinder wissen, worum es heute geht und dass sie euch nach euren Zweifeln fragen werden. In den ersten 3 Jahren meiner theologischen Ausbildung hat sich zwischen mir und einem anderen jungen Mann, Daniel hieß er, heißt er immer noch, eine Freundschaft entwickelt. Nichts Ungewöhnliches, denkt ihr vielleicht, etwas ungewöhnlich war es doch, weil er aus einer charismatischen Gemeinde kam und ich eigentlich so ziemlich aus dem Gegenteil. Und trotzdem haben wir uns gefunden, uns schätzen, gelernt und die Freundschaft hält an bis heute. Interessanterweise haben sie als Gemeinde jeden Freitag einen Straßeneinsatz in ihrer Stadt veranstaltet. Sie haben es Straßenspaß genannt. Straßenspaß. Und immer wenn er davon erzählt hat, kam er und hat so von wunderbaren Begegnungen berichtet. Wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mir das angehört und konnte es irgendwie nicht glauben. Komisch, oder? Daniel war alles andere als ein Lügner. Er war ein sehr authentischer und ehrlicher Mensch. Und trotzdem habe ich ihm das nicht geglaubt. Ich dachte mir, das habe ich noch nie erlebt. Und ich kann es mir erst recht nicht mit meinem Kopf erklären. Also, schön, dass du das erlebt hast, aber irgendwie bringt das bei mir nicht so viel. Ohne das zu sagen, habe ich das also so ein bisschen zur Seite geschoben. Und ich glaube, etwas ganz Ähnliches kann uns auch passieren, wenn wir zum Beispiel in der Bibel von wunderbaren oder seltsamen Begegnungen und Ereignissen lesen, oder? Ohne es auszusprechen, rattert in unserem Kopf gleich derselbe Film ab. Es kann irgendwie nicht sein, oder? Das habe ich noch nie erlebt und ich kann mir das auch nicht erklären. Aber es steht hier in meiner Bibel, die ich so schätze. Aber irgendwie will das nicht so richtig da reingehen. Ganz ähnlich ging es auch dem Mann, um den es heute geht. Thomas. Jesus trifft Thomas. Thomas war einer von den 12 engsten Freunden Jesu. In der Bibel werden sie Jünger genannt. Er war einer von den 12 Jüngern Jesu. Er war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Er war einer von denen, die Jesus am nächsten standen, die hautnah dabei waren, wo er Wunder getan hat, wo er ganz andere übertriebene Sachen gemacht hat. Und sie waren auch dabei, wo er seine ganzen Predigten gehalten hat. Sie haben das alles mitbekommen, hautnah. Thomas war einer davon. Doch dann passiert das, was die Jünger vielleicht so ganz leise befürchtet haben, aber es auf gar keinen Fall haben kommen sehen, obwohl Jesus immer wieder davon geredet hat. Die führenden Juden der damaligen Zeit nehmen Jesus gefangen und die Römer richten ihn dann blutig hin. Jesus ist tot. Jesus ist tot. Der vor einer Woche mit einem Volksfest in Jerusalem willkommen geheißen wurde, wird eine Woche später umgebracht, am Kreuz. Der Traum von dem neuen Königreich, das die Jünger und Thomas auch hatten, zerplatzt von einem Tag auf den anderen. Doch dann überschlagen sich für Thomas die Ereignisse. Erst kommen da ein paar Frauen vom Grab zurück und sagen ihm, dass das Grab leer ist. Ein paar Tage später erzählen ihm seine Freunde sogar das Gleiche. Sie sagen, wir haben Jesus gesehen, er ist zu uns gekommen, in den Raum, wo wir waren. Und Thomas dachte wahrscheinlich, ich habe doch mit meinen eigenen Augen gesehen, wie die Nägel in seine Hand reingeschlagen wurden, wie der Speer durch die Seite gestochen wurde und man merkte, Jesus ist schon tot. Ich habe gesehen, wie er vom Kreuz runtergenommen wurde, in das Grab hineingelegt wurde. Er ist tot. Er ist tot. Das kann nicht sein, was ihr dort alle erzählt. Jesus trifft Thomas. Und in diese Situation hinein, in der Thomas sich gerade im Kopf und im Herz befindet, passiert das, was wir in dem heutigen Predigttext nachlesen können. Lasst uns zusammen Johannes 20 ab Vers 24 lesen. Johannes 20 ab Vers 24. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst wenn ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehe. Ich muss meine Finger in die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus trifft Thomas. Jesus trifft Thomas im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Auf allen Ebenen. Thomas kann nicht glauben, was ihm seine Freunde berichten. Er legt sogar noch einen drauf und sagt, wenn ich nicht die Male hier in seiner Hand berühre und in seiner Seite, kann ich nicht glauben. Geht einfach nicht, sorry. Das sagt er vermutlich, weil Jesus, als er vorher seinen anderen Jüngern begegnet ist, wo Thomas leider nicht dabei war, ihnen genau das angeboten hat. Er sagt auch, Friede sei mit euch, seht meine Hände, seht meine Seite, fasst sie an. Und die Jünger haben wahrscheinlich Thomas genau davon berichtet und deshalb sagt er, wenn das nicht passiert, was Jesus euch angeboten hat, kann ich nicht glauben. Wir dürfen jetzt aber nicht denken, dass Thomas, der ja bekannt ist, Thomas der Zweifler, dass Thomas der Einzige war, der nicht glauben konnte oder nicht sofort glauben wollte. Denn was haben die Jünger gesagt, als die Frauen vom leeren Grab zurückkamen und ihnen gesagt haben, das Grab ist leer? Wie haben sie reagiert? Haben sie sofort geglaubt? In Lukas 24 können wir nachlesen, was die Jünger gedacht haben und gesagt haben, nachdem die Frauen ihnen das erzählt haben. Ihnen erschienen diese Worte wie leeres Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. So haben also eigentlich alle Jünger reagiert. Alle 12 haben gezweifelt, bis sie Jesus gesehen haben. Alle waren am Zweifeln. Thomas glaubt ihnen also nicht und einige Tage später passiert genau das, was er sich eigentlich gewünscht hat. Das, was er ausgesprochen hat vor den anderen, passiert. Jesus crasht wieder ein Treffen der Jünger und widmet sich jetzt Thomas Zweifeln. Er grüßt alle und wendet sich dann ganz konkret Thomas zu und sagt ihm genau das, was er gefordert hat. Leg deinen Finger in meine Wunde in meine Narbe, leg deine Hand auf meine Seite und sieh, dass ich es bin. Daran erkennen wir, dass Jesus auch schon bei der Begegnung zwischen Thomas und den Jüngern da war. Er hat das gehört, was Thomas gesagt hat. Er hat seine Zweifel gesehen. Er wusste, was ihn beschäftigt. Und trotzdem wartet Jesus ein paar Tage, bevor er Thomas begegnet und seine Zweifel ausräumt. In dem Moment hat Thomas keine andere Wahl. Seine Zweifel schlagen sofort in Glauben um. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Er bestätigt den Anspruch Jesu, den er in seinem ganzen Leben klar gemacht hat. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Retter Israels und der Retter der Welt. Und das drückt Thomas mit diesem kurzen Satz aus. Mein Herr und mein Gott. Jesus trifft Thomas. Das war die Begegnung zwischen den beiden Männern. Wer aber noch den Text vor Augen hat, weiß, dass die letzten zwei Sätze irgendwie noch fehlen. Die habe ich jetzt nicht angesprochen. Die letzten zwei Sätze von Jesus aus dieser Begegnung lauten: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus wendet seinen Blick weg an dieser Stelle, weg von Thomas. Und auf wen richtet er seinen Blick jetzt? Wen spricht er an? Diejenigen, die nicht gesehen haben, die spricht Jesus an. Auf die schaut er jetzt. Er sieht sie nicht vor seinem Auge, aber er hat sie wahrscheinlich alle im Blick. Er sieht dich und mich. Mit dem letzten Satz spricht Jesus mich ganz persönlich an, dort, wo ich jetzt bin. Viele Jahre später, aber trotzdem hat er uns alle vor Augen, die, die nicht gesehen haben. Jesus trifft mich. Jesus trifft mich. Ich bin einer von den Milliarden von Menschen, die Jesus nicht gesehen haben, wie er hier auf der Erde rumgelaufen ist. Aber er spricht mich an und sagt mir, freue dich darüber, dass du glaubst. Freue dich darüber, dass du glaubst, ohne mich gesehen zu haben. Und das spricht er uns zu, das stellt er in Aussicht. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und damit sind wir eigentlich beim Schlussakkord des ganzen Johannesevangeliums angekommen. Zwei Verse weiter schreibt Johannes am Ende seines Evangeliums, was hier berichtet ist, also er hat jetzt das ganze Evangelium vor Augen, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Damit schließt Johannes sein Evangelium und sagt, ich habe das alles hier aufgeschrieben, auch diesen Bericht von Thomas. Ich habe das alles aufgeschrieben, damit ihr glauben könnt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Damit ihr auch sagen könnt, mein Herr und mein Gott, ohne dass ihr ihn wirklich gesehen habt. Denn es gab Augenzeugenberichte, die bestätigen all das, was Johannes hier aufgeschrieben hat. Aber Johannes wusste, dass es diese Zeugen nicht mehr lange geben wird. Und deshalb hat er das alles festgehalten für die Nachwelt, damit jeder, der nicht gesehen hat, trotzdem die Möglichkeit hat zu glauben. Und da sind wir jetzt im Spiel. Da werden wir jetzt gefragt. Was können wir aus dieser Begegnung zwischen Thomas und Jesus für unseren Glauben oder vielleicht für unsere Zweifel mitnehmen? Ich denke, zum einen können wir auf jeden Fall mitnehmen, dass wenn schon Thomas zweifelt, wie unnormal wäre es dann, wenn ich nicht zweifle? Oder? Thomas, die anderen 11 Jünger haben alle gezweifelt, obwohl sie gesehen haben, was Jesus getan hat und gehört haben, was er gelehrt hat. Und trotzdem können sie nicht glauben, dass das Grab leer ist. Wie unnormal wäre es, wenn ich nicht auch Zweifel haben könnte und dürfte? Ich will dich ermutigen, mit anderen Christen über Zweifel zu sprechen. Manchmal ist es ja so ein Thema, das man für sich behält, dass man hier oben viel bewegt, aber nicht hier unten. Beweg das mit den Leuten in deinem Hauskreis, mit deinen Freunden, sprich darüber, frag nach, wie sie damit umgehen. Such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Wer keine Antworten sucht, wird wahrscheinlich auch keine finden. So einfach ist das. Und wir leben in einer Zeit, wo es so viele gute Bücher gibt und Internetseiten, wo man auf jede Frage 100 Antworten finden könnte. Du bist nicht der Erste, der genau an diesem Problem hängt, der diese Gedanken hat, den das irgendwie im Glauben blockiert. Es gab schon andere vor dir, die das genau so hatten. Und sie haben Antworten gefunden, die ihnen halfen und diese auch festgehalten. Lasst uns davon Gebrauch machen. Ich habe eine Auswahl von solchen Quellen auf das Handout, auf die Rückseite draufgeschrieben. Ein paar Bücher, ein paar Internetseiten, wo ihr damit starten könnt, wenn ihr mit solchen Zweifeln irgendwie zu kämpfen habt. Ich habe auch ein paar Bücher mitgebracht von denen, die ich selber persönlich zu Hause habe. Die liegen hinten auf dem Tisch. Wenn ihr mal schauen wollt, lohnt es sich, so eins zu kaufen. Dann blättert es einmal durch, aber legt es danach bitte wieder zurück. Und kauft es euch dann. Es kostet vielleicht etwas Geld und vor allem Zeit. Aber wenn wir das investieren, dann werden wir zu dieser Freude zurückfinden können, von der Jesus hier in diesem letzten Satz spricht. Er stellt die Freude in Aussicht, aber manchmal wird sie etwas getrübt. Tu etwas dafür, dass diese Freude wieder zurückkehren kann, indem du über deine Zweifel sprichst, Antworten suchst. Das Zweite, was wir aus der Begegnung zwischen Jesus und Thomas mitnehmen können, ist: Jesus kennt unsere Zweifel, schonungslos. Jesus kennt unsere Zweifel. Jesus wusste, welche Zweifel Thomas den Glauben erschwert haben. Und er ist diesen Zweifeln begegnet. Genauso weiß Jesus auch, was deine Zweifel sind, was dir deine Freude am Glauben rauben möchte. Bei Thomas war es die Frage der Auferstehung, die er nicht einfach so annehmen konnte. Vielleicht ist das auch bei dir heute so, dass du denkst, das mit der Auferstehung Jesu, das kann ich einfach nicht glauben. Vielleicht bewegst du aber auch ganz andere Gedanken. Vielleicht hält dich anderes davon ab. Vielleicht sagst du, gibt es überhaupt diesen liebenden Gott bei so viel Leid auf der Erde? Oder vielleicht fragst du dich, kann ich der Bibel überhaupt glauben? Die ist doch schon 2000 Jahre und älter. Da kann ich doch nicht einfach annehmen, was da drin steht. Vielleicht fragst du dich aber auch ganz simpel, hört Gott meine Gebete? Warum erhört er sie dann nicht? All solche Fragen beschäftigen uns wahrscheinlich früher oder später im Laufe unseres Lebens. Jesus kennt unsere Zweifel. Aber kennst du sie auch? Ich glaube, der erste Schritt, um Antworten auf unsere Fragen zu finden, ist erstmal eine Frage zu formulieren. Die Zweifel, die wir haben, auch wirklich aufzudecken, zu erkennen, was mich denn irgendwie so ein Stück weit gerade runterzieht. Diesen Schritt müssen wir am Anfang gehen und dann können wir andere Begegnungen suchen, Gespräche, Literatur wählen, um dann zu Antworten zu kommen. Und der dritte Punkt entspringt nicht direkt dem Text, hilft mir aber immer wieder beim Thema Zweifeln. Wir haben keine andere Alternative, als zu glauben. Hört sich komisch an, oder? Wir haben keine andere Alternative, als zu glauben. Wir sind keine Augenzeugen und es gibt leider auch keine mehr. Also stehe ich jetzt vor der Wahl, glaube ich das, was hier steht, oder nicht? Stimmt, da haben wir doch zwei Alternativen. Entweder ich glaub's oder nicht. aber eine andere haben wir leider nicht. Wenn ich zu dem Entschluss komme, dass ich nicht an Jesus glauben kann, habe ich aber immer noch keine andere Alternative als zu glauben. Warum? Ich bin fest davon überzeugt, dass keine Weltanschauung dieser Welt ohne Glauben auskommt. Keine Weltanschauung kommt ohne Glauben aus. Egal, was ich ausprobieren will, macht es. Keine Alternative kommt ohne Glauben aus. Auch vielleicht eine naturalistische Weltanschauung kommt nicht ohne bestimmte Annahmen aus, die am Anfang stehen und die ich glauben muss oder nicht. Auch da ist der Glaube wichtig. Wir haben keine andere Alternative zu glauben, sodass der Glaube kein Alleinstellungsmerkmal unseres christlichen Glaubens ist. Ich möchte mit einem Satz von Apostel Petrus abschließen, der diesen Satz an Menschen geschrieben hat, die Jesus auch nicht gesehen haben, die das nicht miterlebt haben, was die Jünger miterleben durften. Doch diese Menschen glaubten trotzdem. Sie glaubten trotzdem und erlebten die Freude, die Jesus in unserem Predigttext in Aussicht stellt. Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 8. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Interessant, dass er mit bisher beginnt. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Was für eine Aussicht. Wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen, das diese Worte zu unserem Gebet machen kann. Singen wir zusammen das Lied Leuchtturm und lasst uns dazu aufstehen. Amen.